Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Wir haben schon so oft über das Team gesprochen und für die ganz wichtigen Ansagen, für die Gänsehautmomente ist der Teamchef zuständig.
Im Endeffekt holt er sich jetzt das ab, was er sich über die ganzen Jahre erarbeitet hat, nämlich, dass er den Sport, den er über Jahre dominiert hat, nun wirklich als Legende mit 6 Siegen beim Ram anführen darf. Ich habe ihm schon vor Jahren gesagt, wie wir noch angefangen haben mit dem, ich traue ihm 7 Siege zu, wie ich gewusst habe, der die meisten hat 5. Und er hat es nicht glauben können und jetzt haben wir 6. Also vielleicht kommt er ja sogar noch mehr.
Über das Thema Legende ist ja schon gesprochen worden, aber ich frage mich, ob in den letzten Jahren nicht jemand anderer zur Legende geworden ist, nämlich zu einem legendär guten und wichtigen Betreuer, der bei 7-mal Race Across America dabei war, bei 3 Siegen unter seiner Leitung und auch bei 3 Erfolgen beim Race Around Austria, nämlich der Michael Kogler, unser Teamchef, der heute bei uns ist.
Boah, da werden wir gleich am Anfang so viel Rosen gestreut. Das freut mich. Grüß euch.
Dabei hast ja du deine Teamchef-Karriere auch mit einer fetten Niederlage gestartet. Dein erstes Ram als Teamchef war 2015.
Ja, das war gleich einmal eine fette Niederlage, da hast recht. Es war aber gleichzeitig das Ram, wo ich und ich glaube sehr viele andere Betreuer am meisten gelernt haben. Du hast ja selber auch gesagt, dass du da sehr viel lernen hast können dabei. Also ich glaube, das war extrem wichtig, weil bis dorthin war man so erfolgsverwöhnt und es hat alles irgendwie so funktioniert, ohne dass man viel dafür machen hat müssen. Und dann auf einmal funktioniert es halt nicht mehr so, wie man es gewohnt war. Und ich habe für mich halt so ein bisschen auch reflektiert, warum das auch nicht so funktioniert hat. Und ich glaube zum Beispiel, wenn man sich das so anschaut, wie ich da reingekommen bin eigentlich in das Ganze, das war mehr oder minder von den ersten Rams weg so ein bisschen immer oder ein bisschen mehr Vertrauen immer wieder vom Rainer krieg für gewisse Aufgaben und der hat das gesehen, dass ich das vielleicht machen könnte, dann als sein Nachfolger mehr oder minder. Und dann bin ich es einfach deswegen geworden und habe mir gedacht, alles, was man tun muss, oder im Endeffekt jemand, der so erfolgreiches Teamchef war, warum kann man denn nicht einfach kopieren oder warum soll man das nicht einfach weitermachen? Und 2015 hat aber ganz klar gezeigt, dass man einen eigenen Weg auf der einen Seite finden muss als Teamchef und auf der anderen Seite auf so viele Kleinigkeiten und Sachen aufpassen muss und beachten muss, dass das dann im Endeffekt zum Erfolg führt. Von daher sicherlich die größte Schule des Ram 2015.
Für mich sehr beeindruckend. Ich war 15 das erste Mal dabei. Du warst immer das jüngste Teammitglied und hast trotzdem, und obwohl das 15 nicht funktioniert hast, immer die meiste Autorität gehabt. Und das hat eigentlich nie jemand bezweifelt, dass du ganz klar der Chef bist. Siehst das natürlich nicht so.
Ja, das ist aber interessant, weil ich das erstens gerade 2015 nicht so empfunden habe und zweitens nicht irgendwie das bewusst auf das Anleg. Deswegen kann ich auch gar nicht sagen, woher das kommt oder warum das so ist. Das ist
natürliche Autorität.
Und natürlich enormes Fachwissen.
Das ist ja gleich das gute Stichwort mit dem Fachwissen. Es ist nämlich gar nicht so entscheidend, dass jeder, der da mit ist, selbst vom Radlfahren vielleicht aktiv oder in Betreuerhinsicht ganz viel Ahnung hat. Das ist ein bisschen Irrglaube, weil Kogi, du hast ja mit Radlfahren jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun, außer dass wir früher, wie wir noch sehr viel jünger waren, manchmal gemeinsam eine Runde gefahren sind.
Ja, ich muss sagen, ich attackiere schon in der 30er-Zone auf der Lassnitzhöhe Woche für Woche ein paar Autos, aber das ist halt eine einmalige Ausfahrt in der Woche oder maximal zweimal. Aber grundsätzlich, nein, also Rennradsport, irgendwelche Rennen und so weiter, das damit habe ich bis zum Betreuen für die überhaupt keine Erfahrung gehabt. Und da muss ich da voll recht geben, das ist, glaube ich, bei jedem Betreuer so ein bisschen so, wir brauchen nicht die Größen in der jeweiligen Sparte, sozusagen die größten Professionalisten, sondern die müssen vor allem ins Team einpassen. Und mir ist es 10-mal lieber, ich habe einen richtigen Schöpfer dabei, der einen Schmäh auf die Lippen hat, wie ich habe den größten Professionalisten, der aber dann so verkopft bei der Sache ist, dass er vielleicht alles andere nicht so mitnehmen kann oder mitmachen kann.
Ja, was ist denn deiner Meinung nach das Wichtigste an Betreuern? Oder wenn wir zwar uns zum Beispiel gemeinsam überlegen, weil wir einfach wirklich schon viele Jahre Vertrauensbasis haben miteinander, wen nehmen wir mit oder wen suchen wir fürs Team aus? Wir überlegen uns da quasi auch, wie die Leute untereinander zusammenpassen, ob sich alle miteinander verstehen, wer vielleicht das Team in der Tagschicht und in der Nachtschicht bildet. Was kommt dir vor, was die wichtigsten Kriterien sind für die Auswahl quasi, falls wir mehr Optionen hätten, dass vielleicht mehr Betreuer zur Verfügung stünden, als wir eigentlich brauchen und wir uns entscheiden müssen?
Ich finde, am wichtigsten ist auf oder im ersten Step, dass die Person dann wirklich brennt, dass die in dem Jahr oder bei dem Rennen dann auch wirklich was erreichen will und bereit ist, auch was hinten anzustellen, um ein gewisses Ziel gemeinsam in dem Team zu erreichen. Und vor allem, wir haben das große Glück, ja, dass man auf einen Pool von Leuten mittlerweile zugreifen kann, die sich irgendwo über ein paar Ecken auch untereinander schon kennen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, also dass man merkt, die Leute kennen sich schon, die kennen auch miteinander, das funktioniert relativ gut und man muss vielleicht nur an ein paar kleinen Stellen und Ecken immer wieder wenn dazunehmen.
Aus meiner Sicht, abgesehen vom Zwischenmenschlichen, das ist sicher mit Abstand das Wichtigste, ist innerhalb des Teams, weil man doch sehr lange Zeit auf sehr engem Raum mit sehr wenig Schlaf miteinander auskommen muss, ist meiner Meinung nach die wichtigste Eigenschaft Flexibilität. Weil es gibt nichts Anstrengenderes bei so einem Rennen, als jemanden, der sich stur an seinen Plan haltet und den um jeden Preis durchziehen will.
Das heißt, du bist zum Beispiel so flexibel, wenn es keine Cola gibt, dass du auch Sprite nimmst, oder?
Oder Dr. Pepper oder Sherry Coke.
Ja, man muss auch sagen, das macht auch in Flo zu einem so wertvollen und guten Betreuer. Der ist sich auf der einen Seite selber für nichts zu schade und greift überall an. Und auf der anderen Seite lässt er da jetzt auch nicht die Diva außerhängen, wenn da nochmal wirklich ein Sherry Coke ausgeht, sondern da greift er auch zu einer normalen Cola.
Eine weitere Eigenschaft, die mir besonders aufgefallen ist, als besonders essentiell, ist Verantwortung abgeben können. Im richtigen Moment zu sagen, was seine Zuständigkeit ist und wo sie aufhört jedenfalls. Weil wenn drei Leute sich fürs Gleiche zuständig fühlen, das ist eine Aufgabe des Teamchefs, das klar zu kommunizieren, wer für was genau zuständig ist, damit nichts überbleibt, aber dass auch nicht drei Leute sich fürs Gleiche zuständig fühlen und sie gegenseitig im Weg stehen.
Ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor ist, den man als Teamchef mitbringen muss. Man muss lernen, dass man nicht immer überall gebraucht wird, dass das Vertrauen da sein muss, dass es die anderen Leute und die Schichten selber erledigen können, den Job und gut erledigen können. Und ich glaube, deswegen ist das Spiel, so wie wir zwar das spielen mit der Übergabe der Schicht, ob jetzt ist der Strasser dein Problem für 12 Stunden, ist, glaube ich, eine sehr gute Herangehensweise, weil man da wirklich dann abschalten kann, man ist raus aus der Schicht, man kommt ein bisschen over, man kann wieder Kraft tanken und geht dann voll motiviert in die nächste und weiß aber, er ist in guten Händen auf der anderen Seite.
Ich denke mir immer, ihr kümmert euch liebevoll um mich und ich höre jetzt doch gerade, dass ich da als Problem bezeichnet werde, es von einem zum anderen weiterwandert.
Manchmal.
Hängt immer davon ab, wann die Schlaf, also wann der Schichtwechsel ist. Gibt solche und solche Momente.
Ich merke das doch nicht immer, wenn die Crew sich abwechselt, dass wieder mehr Stimmung herrscht oder dass ihr wieder frisch und erholt seid, dass vielleicht ihr euch schon überlegt habt in eurer Pause, wie wir jetzt da nach dem Schichtwechsel wieder starten. Und da springt schon immer der Funke über auf mich. Das ist sehr angenehm. Und gegen Ende der Schicht, die 12 Stunden, ich glaube, ich merke mal alle zusammen, dass es zum Zahn anfängt und dass oft schon ein bisschen die Energie einfach auslässt und dass 12 Stunden im Auto sitzen für euch wieder unglaublich hart ist. Und ich habe dann irgendwie den Vorteil, dass meine Wahrnehmung etwas durch die Müdigkeit verzerrt wird und ich denke mir am Anfang so oft, das ist unglaublich, das zahlt sich so, die Stunden vergehen nicht, das dauert alles ewig und am Schluss ist so, was, schon wieder Crewwechsel, was, schon wieder 12 Stunden vorbei, jetzt habt ihr gerade erst tauscht und warum wird es schon wieder dunkel, es ist gerade erst die Sonne aufgegangen. Also irgendwie vergeht für mich am Schluss die Zeit immer schneller.
Das Gegenteil passiert im Pesca, aber...
Ja, also man kann es ja offen und ehrlich sagen, man sehnt manchmal das Schichtende einfach schon herbei, weil es so zart geht aktuell. Und weil man froh ist, weil man dann auch weiß, die andere Crew wird wieder einen frischen Wind einbringen. Und manchmal ist es fast schade, dass man jetzt die Schicht beenden muss, weil gerade so ein guter Flow ist, so eine gute Stimmung, es gerade so richtig gut dahin geht. Oder eben, ich weiß nicht, ob du dich an die Geschichte noch erinnern kannst, wie wir so verzweifelt waren um 10 Uhr auf die Nacht und nicht wollten, dass du jetzt da schon schlafen gehst und du aber so müde warst, dass wir uns fast nicht mehr zu helfen gewusst haben. Und dann haben wir das noch eine Stunde ausgezögert und im Endeffekt hat es dann um 11 Uhr einen Kaffee gegeben auf die Nacht und eigentlich wäre das Wohnmobil schon parat gestanden und du bist dann an Medienauto und Wohnmobil vorbeigeschwast und hast sie nur angeschrien, sie haben mir einen Kaffee gegeben. Und hast, glaube ich, noch,
unsterblich.
Ja, und hast, glaube ich, noch 2-3 Stunden richtig Gas gegeben. Also, das sind dann so kleine Schmankerl, die dann schon wieder dazu beitragen, dass dann die restlichen Stunden auch wieder sehr geil werden.
Zur Teamzusammenstellung noch kurz. Ihr zwei seid miteinander verwandt, ihr kennt euch seitdem es kleiner Kindersatz. Aber die Konstellation an sich ist ja nicht ganz unumstritten, dass man mit jemandem, mit dem man zu eng befreundet, bekannt, verwandt ist, so ein Unternehmen startet.
Ein sehr spezieller Fall ist sicher, wenn die Ehefrau oder die Lebensgefährtin oder Partnerin, wie auch immer, mit dabei ist in der Crew oder ein Elternteil. Also das ist bei anderen Fahrern alles schon vorkommen. Da habe ich jetzt zum Beispiel überhaupt kein gutes Gefühl, weil einfach viel zu viel Fürsorge und emotionale Bindung dabei ist. Ich meine, Eltern sind ja, vor allem die Mama zum Beispiel, ist genetisch darauf programmiert, dass sie auf das Kind aufpasst. Und es wäre in so einem Rennen halt einfach total fehl am Platz. Und auch mit Partnerin ist es, glaube ich, sehr, sehr heikel. Es kann funktionieren, aber die Sabine und ich haben da uns auf den Weg geeinigt, dass ich einfach die Sicherheit habe, daheim ist jemand, der sich um alles kümmert. Die Anfragen und die E-Mails, die in der Zwischenzeit zu machen sind, das Organisatorische, wenn wir von daheim irgendwas brauchen, es ist einfach jemand da, der das alles im Griff hat. Und vor Ort könnte passieren, dass ich vielleicht eine Blockade habe, wenn es mir ganz schlecht geht und ich möchte nicht, dass sie das vielleicht miterleben muss. Oder dass sie einfach Probleme hat mit den Emotionen, wenn es mir wirklich nicht gut geht. Also ich glaube, das kann eine Beziehung ziemlich belasten. Ich glaube, wir als Cousins haben da an Abstand, der passt, oder?
Ja, vor allem, ich glaube, das haben wir schon mal in einer Nachtschicht auch diskutiert, in einer langen, weil da kann man ja im Prinzip über Gott und die Welt reden, dass das Verhältnis irgendwie so ist, so Cousin, irgendwie fast du zu mir wie ein großer Bruder und trotzdem ein enger Freund, so ein Mischverhältnis irgendwie, das dann das Verwandtschaftsverhältnis fast ein bisschen ausblendet. Von daher sehe ich da null Problem. Das Einzige, was ein bisschen herausfordernd ist, das ist eben in diesen harten Phasen, die ich ja schon angesprochen habe, wenn man die eben wach halten muss und sagen muss, komm, tritt weiter, gib Gas, hol nochmal alles aus, bleib munter, bleib wach, konzentrier dich. Das ist für jeden extrem hart und ich glaube, das ist so die einzige Situation, wo ich mir denke, mein Gott, was tue ich dem Buben da vor mir an, dass ich den so vor mir herscheiche und hertreibe, mehr oder minder. Aber wie der Flo richtig gesagt hat, das hast du ja ausgeschaltet.
Oder genießt das vielleicht, weil du für irgendwas in unserer Kindheit revanchieren kannst?
Ja, für die Blutgrätschen beim Fußball in Omas Garten. Nein, also ich sehe da grundsätzlich kein Problem. Ich glaube, es ist sogar in unserem Fall ein relativ guter Trumpf, dass wir schon so viel Radlrennen und so viele Jahre miteinander verbracht haben, weil dadurch auch immer gewisse Sachen klarer geworden sind, wie zum Beispiel, wie geht's dir, wenn du müde bist? Wann bist du wirklich müde? Wann ist genug? Wann muss eine Pause sein? Und so weiter. Also ich glaube, das sind alles Sachen, die wir im Laufe der Jahre einfach festgestellt haben, durch das, dass wir so viele Rennen miteinander gemacht haben. Und ich glaube, das passt ganz gut.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich da nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo
ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Jetzt ist zumindest ziemlich bleibt man körperlich unversehrt. Und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 Euro im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende. Wann tut er simulieren? Wann ist er wirklich müde? Wann tut er Pausen schinden? Wann tut er betteln?
Pausen schinden und betteln tut er eigentlich immer. Simulieren in 90% der Fälle, würde ich sagen. Also eigentlich immer, wenn er um eine Pause fragt, dann ist es, glaube ich, nicht zwingend notwendig, sondern schlimm wird es eigentlich erst dann, wenn er ruhig wird und wenn er anfängt, Schlangenlinie zu fahren und den Kopf
in den Nacken leckt. Das ist das absolut sichere Zeichen, dass er Pause notwendig ist. Ja,
die Ellbogen bis auf Anschlag durchgestreckt, den Kopf ins Knack und...
Ich sehe schon, jetzt war steckt es unter einer Decke, ich habe da mit meinen Spielchen keine Chance. Das kommt sicher daher, weil, wenn ich zurückdenke, mein erstes 24-Stunden-Rennen, das ich gewonnen habe, das war 2006, da hat mich der Kogi schon betreut. Da sind wir gemeinsam mit dem Auto nach Kelheim in Deutschland gefahren. 2 Stunden vor dem Start, Philipp, mein Bruder, war auch noch mit, also reiner Familienausflug. Das Rennen hat super funktioniert, ihr habt mich wunderbar versorgt und heimgefahren bin ich dann nach einem kurzen Powernap wieder selbst, weil ich natürlich auch der Einzige war mit Führerschein.
Der Nachteil, wenn man die jungen Buben mitnimmt. Aber die enge Bindung und das, wie gut ihr einander kennt und das gegenseitige Vertrauen, hört man jetzt auch da ganz gut.
Aber ich glaube, dass du das kannst. Wenn du voll konzentrierst und die Jungs alle da sind und so weiter, ich glaube, dass es funktioniert. Die Jungs spielen mit dir da gemeinsam anfahren. Okay? Kommt jetzt Konzentration. Spuck aus den Scheiß. Bleib munter, bleib fokussiert, bleib konzentriert. Wir ziehen das jetzt durch, Tobi. Jawohl. Jetzt schon, konzentrier dich. Wir wollen aus der scheiß Luft aussehen, wir fahren jetzt zu Tobi. Pass auf die Kurven, gell? Aufpassen, bremsen, ja. Leichte Linkskurve. Jawohl. Da kommt ein Auto entgegen. Sehr gut. Bisschen links und ein bisschen mitkurbeln, wenn es noch geht. Wir brauchen nichts übertreiben.
Verzug.
Jawohl. Sehr gut, den Schwung nehmen wir mit auf. Leichter Gegenanstieg. Kurbeln, leichter Gegenanstieg, kurbeln. Stopp, sag was. Hörst du mich?
Sorry, fahr auf die Seite.
Ja, sehr gut. Sehr gut, so haut es hin. Leichte Linkskurve, ja, da geht's gerade aus. Siehst du das? Sehr gut.
Wir haben schon mal über die Szene geredet. Wenn ich das hinterher nochmal höre, dann ist das mindestens gleich zart wie vorher. Also ich kriege sofort schwitzige Hände, das ist sofort ein ungutes Gefühl. Das sind eben die Momente, die ich gemeint habe, die dann so beinhart sind, dass man da selber als Betreuer fast durchtrat. Und genau bei solchen Momenten habe ich dann auch immer ein bisschen im Hinterkopf, wenn du schon in die USA bist und ich dann von daheim nachkomme zum Beispiel, wenn ich dann noch von deiner Mutter den Auftrag kriege, ich soll alle wieder gesund heimbringen, dass das vielleicht das Einzige ist, was an unserer familiären Bindung im Rennen dann wirklich eine zarte Sache ist.
Wenn ich das sehe, dann geht es mir durch und durch. Also das war eben die Abfahrt vom Kutschara-Pass, wo ich so angeschlagen war, wo wir wirklich bergab müssen schauen haben, dass ich da gut runterkomme. Und ja, das sind halt so Grenzerfahrungen, wo ich mir, wenn wir vorher gerade geredet haben über die Familie, ich glaube halt, wenn man ein Ram gewinnen will und wenn man wirklich an seine Grenzen geht und gehen muss, ist halt zum Beispiel in so einer Situation das einfach nicht gut, wenn ein familiärer Bezug da ist. Und ich denke da zum Beispiel oft an Marco Palo, der hat beim Ram 2011 Frau und Kinder im Wohnmobil mitgehabt. Und ich glaube, dass das da nicht zum Beispiel schwierig ist, nicht die Stimmung von einem Familienurlaub aufkommen zu lassen, sondern halt von einem Radlrennen, wo es zwischendurch einfach dann halt nicht witzig ist, wenn es in harte Phasen geht.
Gerade in solchen Momenten merkt man einfach die Wichtigkeit, weil das ist einfach, wo dir das ganze Team runtertragt, den Berg sicher runterbringt. Das sind so entscheidende Momente und gerade da muss die Harmonie, die Chemie und das Vertrauen im Team da sein.
Und ich höre dann einfach die Stimmen von euch über die Lautsprecher und ich weiß einfach, egal jetzt, ob es du bist, Flo, oder du, Kogi, wenn ihr mit mir redet, dann ihr wisst, was macht es, ich weiß, ihr sagt die richtigen Worte oder macht die richtigen, trefft die richtigen Entscheidungen und ich kann mich auf euch verlassen und es gibt mir jetzt schon in Phasen, wo ich vielleicht innerlich Angst habe oder unsicher bin, einfach den Rückhalt, den ich brauche.
Das ist ein großer Trumpf von dir eigentlich, dieses Vertrauen und das abgeben zu können, die Verantwortung im Rennen, dass du das Vertrauen so in uns setzt, dass du sagst, okay, das, was wir dir sagen, was wir dir jetzt vorschlagen und empfehlen, das ist das Beste und das machen wir. Also du bist ja im Gegensatz zu anderen Fahrern, wie man immer wieder hört, relativ gut zu handeln, sozusagen auch in schwierigen Situationen, weil man mit dir das alles ausmachen kann, auf einer Ebene diskutieren kann, wo man ganz normal miteinander Sachen bespricht und sich dann für was entscheidet und das wird dann auch durchgezogen.
Die letzte Entscheidung liegt aber dann natürlich bei uns. Aber ich stelle es mir auch wahnsinnig kompliziert vor mit Athleten, die vom Radl aus Teamchef sein wollen und das Team vom Radl aus koordinieren wollen und Sachen entscheiden und Sachen bestimmen wollen. Das sollte eigentlich nicht mehr Aufgabe des Radfahrers sein. Nicht in den 8 Tagen.
Ich glaube, dass das ja gar nicht gehen kann, dass man so sicher nicht erfolgreich sein kann. Ich nehme vor dem Rennen immer vor und das besprechen wir auch, dass für mich das Wichtigste ist, einfach offen zu bleiben, um mich auf euch zu verlassen, dass ich nicht selber versuche, irgendwie alles an mich zu reißen. Entscheidungen treffen die Leute, die einen klaren Kopf haben und ich muss mich damit befassen, welche Leute sind in meinem Betreuerteam, für das habe ich zuerst monatelang Zeit. Aber die Leute, die dann im Team dabei sind, die haben dann einfach alles in der Hand. Und die einzigen Entscheidungen, die ich selber triff, sind ein Schuh, Schokolade oder Vanille. Oder im besten Fall dunkle Schokolade. Aber wie viel ich zum Essen kriege, was ich zum Essen kriege, zum Trinken, ob wir die Pause jetzt machen oder erst in einer halben Stunde, ich versuche halt euch zu sagen, hey, mir geht's gerade schlecht, weil sonst kann ja keiner drauf reagieren. Aber halt nicht eine Pause jetzt vehement einzufordern oder wie es andere Leute machen, mich sonst weigern, weiterzufahren, sondern ihr habt den Überblick, ihr habt die Wetterprognose, ihr habt das Protokoll und ihr trefft die Entscheidungen und ich tue nur treten.
Aber wie klar ist unser Kopf nach 4 Tagen Pacecar und Zuckerschock?
Klarer wie meiner auf jeden Fall.
Vielleicht nicht immer.
Die Abfahrt war ganz speziell, aber so diese Momente, wo man sich wirklich den Mund fusselig redet, bleibe am rechten Straßenrand, rechts bleiben, anderes rechts. Na, das ist eine Hauseinfahrt. Die Straße geht geradeaus weiter. Das ist halt schon genau das, was eine Crew ausmacht, oder?
Das ist. Das. Ich glaube, dass das auch was ist, was uns so erfolgreich macht, weil wir das eben machen und weil wir uns da überwinden können, dass wir dann das Mikro nehmen und eben solche Sachen einfach dann weitergeben nach draußen und probieren, den Strap so lang wie möglich am Radl zu halten, natürlich auch unter den gegebenen Sicherheitsmaßnahmen, dass das wirklich noch vertretbar ist. Aber da hört man immer wieder von anderen Fahrern und anderen Teams ganz andere Geschichten, also wo dann das Team möglicherweise so überfordert ist, dass dann eine Pause eingelegt wird, eine längere oder ähnliches. Also das, glaube ich, handeln wir relativ gut und da bin ich auch jedes Mal sehr, sehr stolz und sehr froh, dass es auch so viele Betreuer gibt, die dann das Mikro nehmen bei uns und einfach loslegen und einfach probieren und einfach tun, weil man schon auch immer wieder merkt, dass das nicht so leicht ist für Leute. Also ich würde ja gern dir mal in einem Betreuerauto sehen, nicht am Radl fahren, weil ich gern wissen würde, wie du da tust. Aber das ist echt, es kann echt Sache sein.
Ja, es ist ein bisschen wie Erste Hilfe, nur wenn man es nicht macht, ist es falsch. Weil, okay, dann erzähle ich halt 10 Minuten irgendeinen Scheiß aus meiner Arbeit, der dich null interessiert, aber dann sind auch 10 Minuten rum und dann kannst du noch immer noch sagen, dass dich nicht interessiert hat. Aber 10 Minuten lang warst du zumindest beschäftigt und hast nicht ans Radfahren denken müssen, sondern es ist einfach passiert.
Oder ich habe zumindest so down, als würde es mich interessieren, aber es stimmt schon, das Schlimmste ist, wenn einfach der Gesprächsstoff ausgeht und ich finde es auch spannend, dass es Radfahrer gibt, die sagen, na, sie wollen keine Musik hören. Das ist, da kommen sie aus dem Rhythmus, das ist irritierend und eigentlich brauchen sie niemanden zum Reden. Sie finden es total super, wenn sie tagelang ihren Frieden haben. Das heißt, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass der Radlfahrer offen ist, dass er Aufmunterung und Motivation empfangen kann. Und ich bin halt im Gegenteil vielleicht ein bisschen zu sehr von eurem Zuspruch abhängig, weil wenn es mich einmal eine Stunde nicht bespaßt oder nicht mit mir redest, dann fahre ich ziemlich schnell in ein Loch. Und dafür, wenn es gut läuft und wenn der Schmäh rennt und wenn die Musik auftritt wird und wenn ihr mir Nachrichten vorlässt von Fans oder von Freunden und wenn Action ist im Rennen, dann kann halt ich eine Begeisterung entfachen, die vielleicht andere nicht schaffen.
Ich finde lustig, dass er glaubt, er schafft eine Stunde ohne Unterhaltung.
Sind es vielleicht 10 Minuten.
Also so, das Lied hören wir uns jetzt an und dann gibt es wieder Gästebucheinträge. Ist eigentlich eine Floskel, die ziemlich oft fällt.
Es ist so still. Entschuldigung, ich habe das Roadbook umgeblättelt. Nein, aber es ist so still, ihr müsst mich schon unterhalten ein bisschen, weil sonst schlafe ich da ein.
Ja, auch eine interessante Geschichte, auch noch die so ein bisschen mit dem Kampf in der Nacht und mit dem Weitertreiben zu tun hat. Das war, wie du, ich glaube 2019, wie wir in der letzten Nacht gefahren sind, voller Freude fuhren am Radl verkündest. Du glaubst, du weißt jetzt da ganz genau, wo wir sind, da vorne, da kommt jetzt dann ein Ortsschüttel und da fahren wir in so einen kleinen Ort rein. Und das ist genau der Punkt, wo es dich dann immer mental abreißt. Das heißt, wo du irgendwelche Aussätze kriegst und Halluzinationen und der mal weißt, wo du bist. Und ich weiß noch, wie du das gesagt hast, heuer ist das nicht der Fall und wir haben alle gejubelt und 1 Minute später sagst du allen Ernstes, jetzt passiert's, es geht bergab und ich glaube eine 1/2 Minute später, wo sind wir, was tun wir, wer bin ich?
Oje, oje, ich weiß es noch ganz genau. Da habe ich 2014 nicht gewusst, wo wir sind, da ist mir das Roadbook erklärt worden, da ist mir die Höhenmeterskala gezeigt worden. Es war 2017 das Gleiche, wo ich in Georg Michel in Schorsch damals nicht mehr kennt hat, wie er neben mir mitgerannt ist, wo er nicht mehr gewusst hat, wie das Radl links-rechts lenken geht. Es war 2018 dort auch irgendwas.
Ja genau, dort sind nämlich, da ist ein Baum umgefallen und da waren Straßenarbeiter und die haben irgendwie den Baum von der Straße beseitigen müssen und es hat einen Weg rechts vorbeigegeben und du hast den Straßenarbeiter gefragt, ob du durchfahren kannst und er hat gesagt, ja und du bist links abgegangen und wolltest halt durch den Gatsch und genau praktisch dort, wo der Baum entwurzelt ist, vorbeifahren und wir haben die da zurückwinken müssen. Also.
Ja, also du, genau tut es wirklich jedes Jahr, wo ich so die Orientierung verliere, was mir ganz fürchterlich geht und 2019 habe ich echt gewusst, hey, ich weiß, wo wir sind, das ist der gefährliche Ort und ich werde so stark da durchfahren. Ein paar Sekunden später, ich habe tatsächlich den Einbruch gehabt, es war unglaublich. Ich glaube, wir haben dann einen kurzen Powernap gemacht, oder?
Ja, also ich habe erstens sowas noch nie erlebt, das war wirklich, das ist Schlag auf Schlag passiert und das Depperte dort ist, da gibt es keinen Handyempfang. Also wir haben weder die Möglichkeit, über WhatsApp noch übers Handy mit der restlichen Crew zu kommunizieren und irgendwie zu sagen, hey Burschen, wir brauchen jetzt da vielleicht das Womo für einen Schlaf oder irgendwas. Und Gott sei Dank haben wir das aus den Vorjahren schon gewusst und deswegen haben wir genau deshalb dort das Wohnmobil noch bei uns gehalten und sobald wir das erblickt haben, im Endeffekt, haben wir schon angelegt und einen Powernap gemacht.
Ja, das ist mitten in den Appalachen beim Übergang von West Virginia nach Maryland. Da gibt es ja diese riesengroße Welcome to Maryland-Tafel. Ja, und die macht man jedes Jahr zu schaffen.
Die löst was aus in dir. Zu diesen spontanen Schlafpausen, da bist du ja auch nicht immer ganz pflegeleicht. Das muss man schon dazu sagen. Ich erinnere mich ans RA 2015, wo wir gedacht haben, wir fahren von Bischofshofen bis ins Ziel durch und dann hat es doch nicht ganz gereicht und wir haben doch noch eine Schlafpause gebraucht auf den letzten 150 Kilometern und da haben wir uns das Wohnmobil herbestellt, haben ausgemacht, ja, bei der nächstbesten Gelegenheit machen wir eine Schlafpause und dann sind wir vorbeigefahren an drei, also es waren nicht einmal Parkbuchten, da war einfach nur das asphaltierte Stickel neben am weißen Streifen 2 Zentimeter breiter wie auf der restlichen Straße und du hast fürchterlich geschimpft mit uns, was wir nicht für Idioten sind. Da war überall genug Platz fürs Wohnmobil, nein, da hätten wir überall schlafen können.
Das waren wunderschön ausgebaute, große, geräumige Parkplätze und ihr habt es einfach nicht gesehen und habt es wieder in meiner Verzweiflung weitergetrieben. Zumindest haben wir das einbildet, ja.
Ja, und dann haben wir, ich meine, das Wohnmobil war innerhalb von 10 Minuten, 15 Minuten schlafbereit, ist auf einem Parkplatz gestanden, 3 Kilometer vor dir und da hast du geschimpft und geflucht und uns alles gehasen, warum wir das nicht schaffen, da jetzt eine Schlafpause zu organisieren. Und das genaue Zitat war, also der Kogler, mit dem mache ich was mit manchmal, das ist echt unfassbar.
Ja, und das Gute ist, ich habe mir das Gleiche gedacht, weil wir haben die, das war eine relativ langgezogene Kurve mit einer Geraden und wir haben die von der Weiten schon kommen gesehen vom Auto und ich habe nur gehört aus den Boxen, nein, da vorne, da sieht man schon. Und man hat gesehen, wie du einfach jedes Mal, wenn eine Einfahrt in einen Acker war, hast du mit der Hand auf die Einfahrt deutet und dann auf den Kopf gehauen. Also als wäre das die perfekte Gelegenheit für einen Powernap gewesen.
Ich weiß. Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht's eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Ich weiß nicht, ob ihr nicht wisst, wie schlimm das ist, wenn man glaubt, etwas gleich zu kriegen und dann muss man trotzdem oder plötzlich doch noch ein paar Kilometer weiterfahren. Und damals war es ja, glaube ich, wirklich so, ich habe es nicht genau gewusst, wie viel Kilometer oder wahrscheinlich waren es nur wie viel 100 Meter ich noch fahren muss, bis dann wirklich zum Schlafen ist. Aber das gibt es ja manchmal in größere Dimensionen. Beim Race Across America haben wir früher zum Beispiel, wie die Kommunikationsmöglichkeiten noch schlechter waren, ohne WhatsApp, ohne Internetempfang, da alles wirklich nicht gewusst, sind es jetzt noch 10 oder 20 oder 30 Kilometer. Und das ist dann für mich jetzt schon brutal, wenn du so völlig fertig bist und du glaubst, du hast nur 10 Kilometer, schaffst es noch irgendwie und plötzlich hast du, naja, es sind doch noch einmal 10.
Und in unserer Verzweiflung lassen wir uns dann öfters einmal auf unseren Lieblingsort hinreisen, der die noch mehr in Rage versetzt, nämlich es ist nicht mehr weit.
Bitte hört's auf, sonst kann ich heute nicht mehr schlafen. Ja, irgendwann haben wir das dann einmal besprochen. Da war ich dann, glaube ich, vielleicht nicht ganz so pflegeleicht wie sonst oft, wo wir gesagt haben, oder wo ihr mir dann, ich habe sich einverstanden erklärt, diesen Satz nicht mehr zu sagen. Und für das bin ich sehr froh. Das ist das Schlimmste für mich, deinen Satz zu hören, gleich wie verklebte Trinkflaschen zu riechen, die außen so pickig sind, wo dann die ganzen Finger und der Lenker zum Kleben anfangen. Aber es ist halt einfach manchmal gescheiter zu sagen, wir wissen es nicht genau, als wie es ist nicht mehr weit. Oder genauso, wenn ich frage, wie weit ist noch bis zur Passhöhe, wie viele Höhenmeter haben wir noch? Wenn es heißt, 100 Höhenmeter ist nicht mehr weit und in Wirklichkeit sind es noch 300, das ist halt für mich einfach die größte Qual.
Das liegt auch ein bisschen daran, dass man hat halt das Roadbook nicht immer hundertprozentig im Blick, weil doch andere Sachen auch passieren. Und wenn dann schneller Info sein muss, lieber was Falsches sagen, als sagen, ich weiß gar nicht, wo wir so genau sind.
Außerdem muss man auch sagen, dieses, es ist nicht mehr weit, das ist nicht einmal bis 1 Kilometer vom Ziel erlaubt, weil selbst dann ist es noch verdammt weit.
Ja, weil ihr ja nicht wisst, in welchem Zustand ich dann bin und dann ist in dem Zustand, wo ich da bin, ist 1 Kilometer schon fürchterlich weit.
Ja, ich glaube, also ich habe es mir abgewöhnt, ich mache den Fehler nicht mehr.
Nein, 2015 habe ich es einmal gemacht, letzte Time Station oder vorletzte, Time Station 50, gesagt, es ist nicht mehr weit. Ja, das habe ich auch einmal gemacht. Ja.
Nein, aber zu deiner Verteidigung, Flo, noch, weil du gesagt hast, du hast das Roadbook vielleicht nicht gerade im Blick und kannst die Info nicht geben. Gerade beim Ram muss man ehrlich sagen, wir haben ja schon geredet über die absolut moderne Rennleitung und die hervorragende Organisation, dass das Roadbook vielleicht auch immer nicht die Infos liefert, die man gerne hätte, oder?
Ja, vor allem ist es immer alles in amerikanischen Maßeinheiten. Um das umzurechnen, braucht man das Geburtsjahr seiner Oma und die Wurzel aus 23 und noch irgendeinen komplizierten Faktor minus 50 und sonst irgendwas, damit man da überhaupt auf irgendwelche nachvollziehbaren Meterangaben kommt.
Und vor allem muss man die richtige Zeile ablesen, gell? Nicht so wie 54 Meilen bis zum Ziel statt 88 Meilen bis zum Ziel.
Da siehst du aber, dass es nicht nur du mit der Müdigkeit zu tun hast, sondern die Betreuer natürlich auch. Und ich glaube, dass das, was dann dir teilweise aufgrund des Schlafmangels an Coolness fällt, wo dann die Nerven blank liegen wegen solchen kleinen Fehlinformationen in Anführungszeichen, das passiert natürlich in der Crew auch. Also das haben wir auch regelmäßig, das haben wir über die Jahre auch immer wieder gesehen, dass es Leute gibt, die mit dem Schlafentzug besser zurechtkommen und dann welche, die damit schlechter zurechtkommen. Und dass eben das auch ein Faktor ist, wie gut ist die Stimmung in einer Crew. Also desto ausgeschlafener die Crew ist, desto besser das gehandelt wird und gemanagt wird, zum Beispiel auch mit dem Wohnmobil, desto ja, erstens cooler sind die Leute und zweitens desto besser ist die Stimmung.
Und umso wichtiger ist, das auch Rookies klar zu machen, im Wohnmobil wird geschlafen und da steht man nicht am Streckenrand und dort anfeiern und dort immer wieder einen Radfahrer überholen und ausjubeln aus dem Fenster. Eine ins Wohnmobil, dein Rennen ist beendet, du schlafst so lang und so gut wie es geht und 12 Stunden später sitzt du wieder im Basecamp und dein Rennen geht weiter. Das ist einfach, gerade am Anfang, die ersten paar Tage ist man fit, ist man motiviert, aber gerade da ist es wichtig, sich den Schlaf zu holen.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schade drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben
von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Floschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht. Das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viele verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich habe auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur. Und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at, das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.
Seid ihr sicher, dass am ersten Tag immer so fit seid? Oder ob es da nicht vielleicht auch schon Schlafentzugsmomente gibt? Wenn ich dran zurückdenke, wie ich Time Station 1 aufgefahren bin, mich überholt mein Betreuerauto, ich sitze am Bergradl. Am Dach vom Betreuerauto ist das Zeitvorradl, das wir dann 100 Kilometer weiter fuhren, einsetzen werden. Und ihr jubelt aus dem Auto, ich krieg meine Getränke, alles läuft gut, ich fahre diese Höhenmeter auf wie zu Time Station 1 und ich sehe einfach, vor mir geht's dann in die Abfahrt und ihr im Betreuerauto nehmt die Abfahrt mit richtig gutem Tempo, nur ist mir eben aufgefallen, dass das Zeitfahrradl am Dach nicht befestigt war, das ist einfach nur oben gestanden, die Vorderkurbel war einzwickt und das Hinterradl wäre in der nächsten Kurven oder bei Seitenwind einfach aus der Verankerung rausgerutscht und das Radl wäre, ich hätte jetzt 10.000 Euro verschrottet.
Ja, aber da war die Scheiben hinten drin, die Aeroscheiben im Zeitfahrradl und das wollten natürlich auch wir im Auto nutzen. Und deswegen haben wir uns gedacht, das lassen wir für die Abfahrt gleich so, wie es ist.
Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, es war nicht einmal ein Versehen, sondern ich habe das mit voller Absicht gemacht, weil einerseits habe ich mir gedacht, unten, wenn wir umsteigen aufs Zeitfahrradl, brauchen wir hinten die Scheiben. Dann spare ich mir schon wieder einen Arbeitsschritt. Und zweitens haben wir gedacht, am Start sind die meisten Fotografen, da wird am meisten gefilmt, da muss das gute Setup am Auto doch sein.
Ich weiß auch noch ganz genau, wie du uns das gesagt hast und wir haben das eigentlich dann...
Ich habe euch darauf hingewiesen und ich habe das mit irgendeinem Argument, das ich nicht mehr weiß, quasi gesagt, ich soll mich ums Radfahren kümmern, ich habe alles im Griff.
Ja, wir sind dann stehen geblieben, haben uns das angeschaut, das zweite Auto mit dem Flo und der Mediencrew ist auch dazugekommen, wir haben das Wunderwerk betrachtet, dann sind, glaube ich, 3 Zigaretten angesteckt worden, einer hat sich das Nüßpack reingeschoben, einer Cola aufgerissen, wir haben uns gefreut und sind weitergefahren. Also ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, warum wir das nicht einfach gewechselt haben, das Laufradl, aber ja, es war eigentlich ein bisschen fahrlässig, es ist aber alles gut gegangen und...
Und der Radlwechsel war super schnell, weil die Scheiben schon drin waren, also wir haben nur mehr... vorderes Laufrad montieren müssen.
Stimmt, sonst hätte jetzt müssen das normale Hinterrad eingeben, wo dann der Befestigungsriemen Platz hat. Ja, das hätte uns in der Action des Rennens sicher viel Zeit gekostet, aber hochgebockert ist aufgegangen.
Wobei ja sagen wir es grundsätzlich, pokern wir ja nicht immer sehr hoch, aber wir sind vielleicht auch nicht die organisiertesten oder ich sage einmal, die professionellsten von Zeit, so wie es nach außen immer wirkt, weil das sieht man im Inneren, also in der Abfahrt, da ist nicht nur, oder da hätte nicht nur das Zeitfahrradl vom Dach fliegen können, sondern da schießt es innen auch dementsprechend die Laden auf von den Regalen, es fliegen Sachen durch die Gegend. Es kann sein, dass die dann einmal ein Chipsbackel trifft, das du vorher irgendwo deponiert hast, also.
Aber prinzipiell ist das Pacer schon so ausgelegt, um das Ram zu überstehen. Aber es ist halt wirklich diese eine Abfahrt, die ein bisschen enger ist. Der Rest übersteht es eigentlich auch.
Ich glaube, die Einrichtung der Autos muss halt praktisch funktionieren, oder? Wir müssen da jetzt nicht an Höchstleistung, an Ordnung und Sauberkeit beibehalten, sondern es muss funktionabel sein. Und zu viel Ordnung macht es vielleicht auch wieder zu kompliziert, oder?
Ja, und so wie ihr zwar das auch schon angesprochen habt, wir haben teilweise ja gar nicht die Zeit vor dem Start, dass man so detailliert um sowas kümmern würden, weil du hast zwei volle Aufbautage, da muss alles sitzen, da muss von den Rädern über die Autos bis hin zur Strategie und zu dem Ganzen alles passen. Und da ist ja nicht nur so, dass man den ganzen Tag aufbaut und Zeit hat, sondern dann muss man wieder was nachkaufen fahren. Dann sind diese Meetings, von denen ich schon gesprochen habe, die teilweise stundenlang dauern. Also es ist ja dann so viel zu machen, dass man in Wahrheit gar nicht die Zeit hätten, es so aufzubereiten, dass das tipptopp bis ins Ziel auch so passt.
Aber ich muss jetzt trotzdem uns oder speziell euch verteidigen. Wir sind schon sehr professionell und gut vorbereitet, aber wenn die Arbeit erledigt ist und wenn es gut läuft, dann sieht man halt schon, dass es richtig lustig sein kann und dass wir uns halt jetzt vielleicht als unprofessioneller hinstellen, liegt halt auch an unserer Selbstironie, weil wir eigentlich, glaube ich, alle nichts lieber tun, als uns selber und gegenseitig am Schmäh haben.
Stimmt auch.
Ich hätte auch noch gerne erwähnt, dass die Regale im Walmart in Oceanside ziemlich schnell ausverkauft sind. Gerade in der Juniwoche, wo das Ram normalerweise startet, weil sehr viele Crews Regale für ihre Autos brauchen. Da muss man nehmen, was man kriegt.
Ja, aber wenn es nicht so gut haltet.
Und als kleine Überraschung für unseren Ehrengast haben wir jetzt ein kleines Best-of Kogi für euch zusammengestellt.
Epische Performance, Dorfi! Der Johnny fragt sich gerade, wie viel Watt es sind, 220, 230.
Ah, 150.
150? Leider. Aus dem Stark. Rechts bleiben bitte. So gut es geht, in die LKWs. Komm schon wieder, sag später. Sehr geil. 3214 Meter, 0,7 Meilen. Geil, Omas. Du hast dich konzentrieren, gell? Weil den Lenker gescheit fest. Da vorne ist die Straße gesperrt, da fahren wir rechts oben.
Ja.
Halt den Lenker gescheit.
Ja.
Nicht auf die Pads.
Ja.
Passt, wenn da die Straße schon losgeht, ist schon schade, schau. Pass auf beim Einbiegen. Achtung, da ist ein Loch. Fahr mit Nummer. Da ist ein bisschen festgefahren, genau. Da bleibst du. Kannst du noch Frühstück?
Was soll denn?
Gab es was?
Super. Gibt's
ein Bier?
Ja.
Es muss nicht sein.
Es muss nicht sein.
Aber ich schaue nicht. Warte. Ich weiß, du würdest noch gerne ein bisschen Mix nutzen, aber das bringt uns nicht weiter. Bicycle Race Today.
Bicycle Race Today, ich weiß nur, ihr habt in Annapolis 2019 euch Kapperl drucken lassen mit dem super Spruch oben. Aber bitte erzähl uns, wie es dazu gekommen ist.
Ich glaube, das war's der Flo. Weißt du, warum sie sich da Kapperl drucken haben lassen?
Naja, die Kapperl haben wir uns machen lassen, weil wir kennen, weil es da der Stickerei gegeben hat. Aber woher das Bicycle Race Today kommt, das sollst auch du erzählen, weil das ist...
Ja, das war... ich glaube, Rad 2014, wenn ich richtig liege, da hast du eigentlich noch eine letzte Trainingsrunde einplant gehabt, bevor es dann am nächsten Tag ins Rennen gegangen wäre. Und da haben die einfach ein paar Fans und andere Radlfahrer belagert. Und du bist immer nervöser geworden von Minute zu Minute, von Selfie zu Selfie, von Autogramm zu Autogramm. Und irgendwann steht eine kleine Italienerin vor dir, die dich fragt, ob sie noch Autogramm haben kann. Es ist die letzte und in dem Moment ist die einfach der Faden gerissen und du hast sie nur noch angeschrien. No, Bicycle Race tomorrow! Hast die umgedreht und bist davon gestürmt. Und wir sind alle ein bisschen peinlich berührt zurückgeblieben, haben uns natürlich ein Grinsen auch nicht verkneifen können, haben sie aber dann getröstet, weil morgen dann der Start ist und dass ich dann sicher vor dem Start noch einmal vorbeischauen kann und dann das Autogramm von dir sicher erhalten wird.
Wir haben uns jetzt eigentlich viele Themen, die wir uns überlegt haben, gar nicht besprochen, weil wir von einer Anekdote in die nächste gerutscht sind. Und deswegen werden wir noch eine Abschlussepisode anhängen und die gibt's in Kürze.
Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, man ist viel unterwegs, man ist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst jetzt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.